2010, als der Trox mir sagte, Herr Becker, nächstes Jahr produzieren Sie in Anholt ELT-Geräte. Und ich dann gesagt habe, da ist aber nur eine Wiese. Da hat er gesagt, ist kein Problem, da haben wir den Paul, der baut Ihnen eine Halle. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben noch kein Produkt. Das ist kein Problem, dass der Ralf, der konstruiert ein Produkt.
Und man kann ja eigentlich auch nur Ja sagen.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Und er hat nicht nur gerade die Festplatte kurz formatiert, sondern er hat tatsächlich auch auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Wir sagen herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts, wenn es um Technik geht, von Null auf Technik mit dem wunderbaren Martin Lenz, omnipräsent wie immer und heute einen besonderen Gast, wo wir schon und ich in persönlicher Form wusste, beim Griff in den Kleiderschrank heute Morgen, da werde ich nur verlieren, denn mit uns ist der fantastisch angezogene, geschätzte Kollege Dieter Becker. Dieter, schön, dass du mit dabei bist heute.
Ja, ich freue mich.
Wunderbar.
Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, weil der Dieter Becker ja als Bereichsleiter Produktion, er wird ja gleich was über sich selbst erzählen, mit seinem Team natürlich einen ganz, ganz großen Teil dazu beiträgt, dass die Produkte von Trox mit der gewohnten Qualität beim Kunden ankommen und das auch noch in der gewünschten Zeit. Von daher ist das ein extrem wichtiges Thema, Produktion bei uns. Und daher freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns bist. Bevor wir starten, ist aber immer gut, wenn du einfach so ein bisschen was über dich selbst sagst, weil dein Werdegang, sagen wir mal, ist ja auch sehr, sehr spannend und auch historisch, würde ich sagen.
Ja, fange ich einfach mal an und da fange ich sehr früh an. Also ich glaube, mein erster Arbeitstag war der 1.8.1984. Wow. Und das ist in diesem Jahr 40 Jahre her. Und ich bin gestartet als Lehrling, habe eine Blechschlosserausbildung gemacht. Das heißt, von der Basis alles gelernt, was man braucht, um unsere Produkte zu produzieren. Eine ganz spannende Angelegenheit. Wir bilden heute auch noch aus. Da ist eine ganz tolle Stimmung und das ist sehr gut, dass wir heute und auch in Zukunft auf unsere Lehrwerkstatt zurückgreifen können.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was so die Ausbildungsinhalte bei dir waren vor 40 Jahren?
Kann ich. Also
U-Stahl.
U-Stahl-Pfeilen, ja. Das Stück hieß Messbügelschraubenhalter. Ich glaube, wir haben 2 Monate daran rumgefeilt und uns Blasen in die Hände gearbeitet. Und aber wer den Metalllehrgang, Grundlehrgang gemacht hat, der weiß, was ich meine. Das war eine spannende Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Also ich kann mich da auch gut dran erinnern und ich sag mal, nach dem Pfeilen auf dem U-Stahl weiß man auf jeden Fall die Leistung von so einer Fräsmaschine zu schätzen. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Dieter, bei dir sind ja nicht nur die deutschen Werke, sondern darüber hinaus noch ein paar mehr in der Verantwortung. Wie würdest du geografisch deinen Einflussbereich klassifizieren?
Ja, ich werde den Einflussbereich mal so klassifizieren, dass ich sage, wir arbeiten sehr intensiv im Rahmen des Trox-Produktionssystems zusammen. Mhm. Also wir haben vor, ich sag mal, 12 Jahren unser Trox-Produktionssystem aufgebaut. Mhm. Das resultierte aus Erfahrungen, die wir in den Jahren davor gemacht haben, aus den ganzen Kaizen-Jahren. Und im Rahmen dieses Produktionssystems, was der Herr Heinz Trox persönlich freigegeben haben, haben sich alle Werke und Verantwortlichen dort committed, ne, an diesem Thema weiter zu arbeiten, das weiterzuentwickeln und intensiv auch zusammen zu arbeiten. Und von daher ist klar, kommt man heute in ein Trox-Werk, da wird man, ich sag mal, keinen Strich finden, der nicht eine Normbreite hat. Ne? Man wird die Farben auf dem Boden sehen, ich sehe es auch grau. Ne? Das sind Standardfarben, die wir irgendwann natürlich festgelegt haben. Und in diesem Produktionssystem sind auch noch weitere Prozesse beschrieben, die sehr, sehr stark auf die Marktanforderungen eingehen und in dem Marktumfeld, wo wir uns aufhalten. Das heißt, die Kunden wünschen sich von uns kurze Durchlaufzeiten und natürlich auch eine Lieferterminentreue, marktgerechte Preise und über Qualität spricht sowieso keiner.
Mhm. Das heißt also im Sinne von, die ist ohnehin gegeben und wird auch auf dem Niveau erwartet, wie sie geliefert wird.
Genau, und damit beschäftigt sich primär auch unser Trox-Produktionssystem. Mhm. Was aber besonders wichtig ist, was ich hier anführen würde und vielleicht noch als ersten Schritt, der Mensch ist der Maßstab und sein Wohlgefühl ist unser Ziel. Und das bedeutet auch, in der Produktion steht der Mitarbeiter natürlich absolut im Mittelpunkt.
Man vergisst es auch häufig, glaube ich, dass der Großteil der Mitarbeitenden im gesamten Konzern aus dem gewerblichen Produktivbereich kommt eigentlich. Ne? Also weniger Leute, die jetzt so wie Martin und ich und du ein Hemd anhaben, sondern tatsächlich diejenigen, die mit einer in einigen Fällen dann Engelbert-Strauß-Hose an der Maschine stehen.
Ich vermute es auch, ohne es genau zu wissen, aber es lässt sich denken.
Ja, und was ich auch immer faszinierend finde, ist da diese lange Firmenzugehörigkeit. Da gibt es ja, ja Leute, die sind seit Jahrzehnten hier, wie du auch. Und das zeigt halt auch, dass das, was da getan wird, auf jeden Fall einen hohen Wert hat und dass das die Leute auch offensichtlich gerne tun. Mhm. Jetzt sprachst du an, vor 40 Jahren Lehrwerkstatt. Was mich interessieren würde, was hat sich so in den letzten 40 Jahren getan?
Gute Frage.
Also, angenommen, du bist jetzt vor 40 Jahren durch so ein Werk gelaufen und würdest jetzt einen Tag später durch das Werk von heute laufen. Was wären aus deiner Sicht so die größten Veränderungen im Vergleich von damals? Dazu
vielleicht kurz vorab die Frage, bevor du antwortest. In welchem Werk oder an welchem Standort hast du denn angefangen?
Also ich habe in Anholt gestartet.
In Anholt. Mhm.
Und ich mache es mal ganz plakativ. Als ich gestartet bin in der Vorfertigung, da haben wir die Gehäuse für Brandschutzklappen geschnitten und dann haben wir die angerissen mit einem Parallelreißer. Dann haben wir einen Körner genommen und haben die gekörnt und dann haben wir die Achslöcher gebohrt. Mhm. Das waren dann jeden Tag 20, 30 Brandschutzklappen, runde Brandschutzklappen und die wurden dann gerundet, Folien geschweißt und sehr manuell gefertigt. Mhm. Ich glaube, das kann man nachvollziehen.
Gab es noch Schlagzahlen, mit denen man die Seriennummer draufgeprägt hat?
Schlagzahlen gab es noch, aber damit haben wir die Seriennummer nicht draufgebracht. Aufkleber gab es schon, die gedruckt wurden. Aber das hört sich sehr manuell an, ist auch so. Mhm. Oder wir hatten alte Exzenterpressen, wo wir, ich sag mal, Joker-Bügel hatten, wo wir wirklich dann die Stanzung manuell reingebracht haben. Und wenn man heute in die Werke kommt, dann sieht man vollautomatisierte Stanzanlagen, die sich mit vielen Werkzeugen bedienen, die Traumatikanlagen, die man in sieht oder in Anholt oder Privatikanlagen. Also die Schnittstellen übers ERP-System sind automatisiert und heutzutage bauen wir mehr als 100.000 eckige Brandschutzklappen und ich glaube mehr als 100.000 runde Brandschutzklappen. Mhm. Das alles wäre manuell gar nicht mehr möglich. Das heißt, der Automatisierungsgrad ist deutlich gestiegen und auch der Digitalisierungsgrad mit dem ersten ERP-System und den Projekten, die wir in Zukunft auf der Agenda haben, MES-Systeme, wird in diese Richtung gehen. Das sind diese Megatrends, die wir aber für uns in der Produktion natürlich auch auf der Agenda haben.
Für alle, die sich jetzt fragen, was meint der Dieter denn mit dem ganzen Thema ERP? Also das bedeutet, dass quasi taggleich zum Teil die Aufträge erfasst werden bei uns und dann überspielt werden, glaube ich, in die Produktion. Und auf der Basis läuft ja dann die Kapazitätsplanung und läuft ja dann auch die Beschaffung und auf der Basis werden ja dann die jeweiligen Produktionen losgeschrieben, oder? Ist das so ungefähr korrekt?
Genau, das bedeutet, man muss sich das wie folgt vorstellen, wir kriegen in Anholt circa 1.000 Auftragspositionen pro Tag. Hm. Der Kunde kann im Produktkonfigurator, ich sag mal, sein Produkt anklicken, den generellen Artikel, dann die Produktmerkmale und die Optionen auswählen und aus diesem Mix erzeugen wir aus der generellen Stückliste eine kundenspezifische Stückliste, die wiederum Materialbedarfe erzeugt, die sich auf die Produktionsläger legen und die Arbeitsprozesse und so, ich sag mal, schreiben wir jede Nacht unsere Arbeitslose und fertigen jeden Tag unsere gesamte Produktpalette neu. Das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Losgröße 1, das ist schon eine wahnsinnige Flexibilität.
Viele können dann erstmal gar nicht glauben, dass wir tatsächlich kundenspezifisch alles fertigen und auch tagspezifisch planen. Dass wir nicht sagen, so oh, super, ja, ich mach mal 50 auf Halde, so wird schon einer kaufen, weil wir auch kein Lager betreiben. Was jetzt ausgangsseitig sozusagen eine gewisse Variabilität vorhält nach dem Motto, ja, geh mal ins Lager, hol das mal.
Ja, und die Variantenvielfalt, weil es die eckigen Teile gibt es ja in Millimeter-Schritten quasi und da gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, alles einzulagern.
Genau, aber das ist genau ein Punkt, wo wir wieder eine Klammer haben, Produktion und Logistikstrategie. Und das ist auch eine Klammer, die wir produktionsseitig dann weltweit haben. Also die Werke haben eine Strategie, welche Produkte sie abarbeiten. In Anhalt ist das RLT, Brandschutzregler.
Also raumlufttechnische Anlagen, müssen wir sagen, für Leute, die das nicht wissen. Also wir hatten letztes Mal den Stefan Lange da. Der kümmert sich um den ganzen Bereich der Volumenstromregler produktseitig. Die werden auch in Anholt gefertigt. Und die Brandschutzklappen kommen auch aus Anholt. Ne?
Genau, dann haben wir andere Standorte wie in Flüen, die sich mit den Dezentralen beschäftigen. Noch weitere Produkte. In Tschechien haben wir Werke, die sich mit Filter beschäftigen. Die Schweizer mit Grills. Und also haben wir Strategien, wer in welchem Tochtergesellschaft welche Dinge produziert, damit wir nah am Kunden sind. Ja. Und zur Produktion gehört natürlich auch die Logistik. Das bedeutet, der Logistikbereich gehört auch zur Produktion und wir wollen natürlich oder wir schauen dann natürlich, wie kommen wir mit den Produkten schnellstmöglich zum Kunden. Mhm. Und jetzt ist eine kleine Änderung. Also wir sind dabei, Halbfabrikate zu lagern.
Ah, okay.
Ja, also wir haben eine Halbfabrikate-Strategie. Mhm. Und das bedeutet, damit können wir natürlich noch schneller reagieren.
Mhm. Welche Produkte betrifft das, Dieter?
Runde Gehäuse. Mhm. Da gibt es eine eingeschränkte Anzahl von Nennweiten und auch Varianz. Das heißt, wir haben Gehäuse auf Lager und beispielsweise eckige Brandschutzklappen.
Mhm. Das sind dann so, glaube ich, Rennerartikel, nennt ihr die auch.
Genau.
Ne? Also die Varianten, die häufig vorkommen, werden halt als Halbfabrikate vorbereitet gelagert.
Ne? Ja, ich glaube nämlich, dass es, wenn es bisher keine Kommentare gab zu unseren Folgen, spätestens an dem Punkt, als du über Lieferzeiten gesprochen hast, 50 Leute im Auto angefangen haben zu schreien, so, ich will das schneller haben, wie geht das? Bitte, bitte. Also das ist tatsächlich eine Annäherung an diesen Kundenbedarf zu sagen, wir haben Halbfertigteile, die wir dann nur noch veredeln und mit den Anbauteilen oder mit den Spezifikationen der Kunden versehen, um sie dann auch relativ zügig wieder in den Markt zurückzugeben.
Genau, und wir können diese Halbfabrikate auch in andere Länder verbringen, wo sie gelagert werden und wo dann länderspezifische Motorik angebaut werden
kann.
Das wusste ich gar nicht, also das ist auch eine Möglichkeit und eine Strategie. Und so nähern wir uns immer näher ran, die Lieferzeiten weiterhin zu reduzieren. Und das ist für unsere Mitarbeiter auch eine gute Geschichte, muss ich überlegen. Wir kriegen nicht jeden Tag 1.000 Aufträge. Wir kriegen auch mal 2.000 und 3.000 und 4.000. Und gerade in Sommerzeit, dann explodieren die Lieferzeiten. Und dann spreche ich natürlich sofort mit unseren Kollegen aus dem Vertrieb und wir tun alles, um diese Lieferzeiten wieder zu reduzieren. Das bedeutet, wir haben in den Standorten sehr flexible Mitarbeiter und die arbeiten in normalerweise in 35 Stunden, aber wir sind auch schnell in der Lage, dann 40 Stunden zu machen und viele sind auch bereit, darüber hinaus noch mehr Stunden zu machen.
Sonderschichten zum Beispiel.
Ne? Ganz genau.
Ja. Ja. Beim Thema Sonderschicht fällt mir nämlich ein, Dieter, du hast ja jetzt gesagt, dass du quasi auf europäischer Ebene in der Lage bist, Produktportfolios anbieten zu können, länderspezifisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dann flexibel zu reagieren. Flexibel reagieren erinnere ich mich zumindest an Sonderschicht für Spanien im letzten Jahr. Vielleicht kannst du daran nochmal kurz beschreiben, wie dieses System auch gelebt werden kann, weil viele sagen ja immer dann, nein, ihr macht das doch nur, weil das da billiger ist, oder? Das hat tatsächlich ja auch einen Flexibilitätsgedanken dahinter, ne?
Ja, also einerseits ist dieses Produktion-Logistik-Konzept nicht fertig. Es ist ein Konzept, das sei mal auf jeden Fall gesagt. Aber es gibt in Zukunft die Möglichkeiten. Also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir schon überall die Rennerlage haben. Das haben wir
nicht.
Wir haben ein gutes Projekt mit den Kollegen aus der Schweiz, die machen das auch schon länger. Und wir sind dabei, das auszubreiten. Darum geht's. Bevor wir das tun können, sind wir, ich sag mal, mit der LN-Info-Implementierung auch noch.
Das ist das ERP-System übrigens, falls sich jemand fragt, was das bedeutet.
Ja. Genau. Und wir beschreiben gerade einen Intercompany-Prozess, der, wenn wir dann überall auf 10.7 sind, dem neuesten Release, dann zum Tragen kommt. Und das ist auch noch eine Voraussetzung, damit das wirklich optimal und effizient läuft. Aber um auf Spanien zurückzukommen, das ist eigentlich genauso gelaufen. Also wir hatten im letzten Jahr Kapazitätsprobleme im Standort Anholt. Die Kollegen in Spanien haben sich angeboten und sagen, okay, wir helfen da mit. Ne? Wir haben Aufträge rüber gegeben.
Bei der Fertigung von raumlufttechnischen Anlagen. Ne?
Ja, ganz genau. Und was passierte denn in Spanien, haben wir alle gesehen.
Es hat ein bisschen geregnet.
Da war dann Land unter. Und gut, wir haben die Aufträge dann zurückgenommen und unsere Mitarbeiter haben dann samstags und sonntags die Aufträge dann doch geschafft abzuarbeiten. Und das ist eine ganz tolle Story. Ne? Und das zeigt auch den Spirit in der ganzen Trox-Gruppe. Und das ist ja nicht nur ein Produktionsthema. Das gilt ja für die gesamte Truppe, denn die Aufträge mussten auch nach Spanien verbracht werden.
Wieder zurück.
Und wieder zurück verbracht werden. Ne? Die Materialien sind nach Spanien gekommen, teilweise wieder zurück. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Könnte es wohl, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ja. Nee, was das bedeutet. Für eine Sonderfolge machen wir das vielleicht.
Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt ja viel über Mitarbeitende gesprochen und wir haben ja darüber gesprochen, dass sich viel verändert hat. Hast du ja sehr, sehr anschaulich erzählt in den letzten 40 Jahren. Was sich ja zum Teil bei uns nicht verändert hat, sind Mitarbeitende, weil da sind ja viele schon lange dabei. Klar haben wir auch neue. Was ist dir da wichtig bei dem Miteinander? Also wie kriegen wir das hin, Leute zu begeistern, die neu sind und gleichzeitig Leute, die schon länger dabei sind, dafür zu begeistern, auch diese Veränderungen, die ja notwendig sind, mitzumachen und mitzugehen? Was ist dir bei diesem Miteinander irgendwie wichtig und was ist da dein
Erfolgsgeheimnis?
Geheimrezept,
ja, genau. Man stellt ja schon ein bisschen was um in 40 Jahren, glaube ich. Ne?
Ja, das hat ja was mit Motivation zu tun. Und meine Aufgabe, weil es eben auch so viele Menschen sind, bezieht sich fast oder hauptsächlich auch mit den Menschen. Und da geht es um Kultur, da geht es um Werte, da geht es um all diese Themen und die sind ganz besonders wichtig. Und da haben wir auch im letzten Jahr, ich sag mal, einen deutlichen Schritt gemacht, indem wir diese Werte wirklich auch nochmal deutlich bis auf den Shopfloor kommuniziert haben. Und da gehen wir natürlich weiter und motivierte Mitarbeiter erzeugen gute Produkte und sind auch glücklich und haben Spaß.
Ne? Das hört sich jetzt für den einen oder anderen wirklich danach an, dass man sagt, so ja, das erzähle ich euch mal, weil ihr es glauben sollt. Aber tatsächlich, ich kann aus meiner Erfahrung berichten, als ich meine erste Werksführung gemacht habe in Anholt, dass tatsächlich ein Mitarbeiter auf mich zukam und mir das wirklich nicht nur gezeigt hat, sondern so richtig stolz war auf das, was er gemacht hat.
Auch
das ist dieser Werkstolz, von dem der Dieter erzählt, was tatsächlich Bestandteil meiner Meinung nach der Kultur auch an den Produktionsstandorten.
Auf jeden Fall. Und auch diese Begeisterung für das Produkt und auch für das, was man da tut und auch immer im Kopf zu haben, dass das eine extreme Wichtigkeit hat für unseren gesamten Unternehmenserfolg, weil unsere Marke steht für Qualität und Zuverlässigkeit und das ist natürlich in der Produktion absolut elementar, dass wir da die richtigen Leute haben. Ne?
Und ich bin davon überzeugt, dass der eine oder andere jetzt sagen würde, okay, wir sind da noch nicht fertig. Wir sind absolut noch nicht fertig. Mhm. Also das ist ein ständiger Prozess.
Fertig,
und darum geht das.
Ne? Ja.
Aber wenn man mich fragt, okay, was ist der Antrieb, worum geht's? Da geht's um Motivation, da geht's um Werte, da geht's um Kultur und vom Unternehmen dann auch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter sich entwickeln können. Und ich kann von mir sagen, in den letzten 40 Jahren, ich konnte mich entwickeln und das macht jeden Tag Spaß, in diesem Unternehmen mitzumachen. Das sind tolle Möglichkeiten, die man hier hat. Ne?
Ich hab noch eine Frage. Wir haben jetzt auch mal ein paar Trends schon gesprochen und so ein paar Digitalisierungsdinge. Stichwort Digitalisierung haben wir nochmal generell. Im Moment reden ja schon, also nicht im Moment, seit vielen Jahren gibt es ja das Thema Industrie 4.0 und so weiter. Was sind da gerade die konkreten Themen im Hinblick auf die Digitalisierung, mit denen wir uns bei Trox beschäftigen?
Also wir haben vor einigen Jahren das Thema MES-Systeme gestartet.
Wofür steht das?
Manufacturing Execute System.
Das in Deutsch?
Ausführungsprogramm. Also wir bedienen uns der Daten aus dem ERP-System und wir können die Maschinen anschließen und wir können auch alle anderen Kapazitäten im Auge behalten. Und wir können auch Veränderungen planen.
Ja.
Und schlussendlich können wir die Maschinen mit allen Sensoren auch anschließen und am Ende kann das sogar in Richtung AI gehen. Das heißt Predictive Quality, Predictive Maintenance, Predictive Logistic und Predictive Production. Das bedeutet, wir reparieren die Maschinen schon bevor sie kaputt sind. Wir sind sicher, dass wir wissen, dass die Qualität schlechter wird und können, bevor das passiert, schon eingreifen.
Reagieren,
Und am Ende, ich sag mal, produzieren wir die Produkte, weil wir wissen, was die Historie war und wir können Halbfabrikate und Produkte vielleicht schon in die Länder und in die Hubs bringen, von denen ich eben gesprochen habe, in Zukunft, bevor der Kunde überhaupt bestellt.
Eine Vorhersehbarkeit.
Gibt es ja auch oft das Stichwort zeichnungslose Produktion, ne?
Ja.
Zeichnungen haben wir gar nicht mehr in vielen Bereichen, oder?
Wir sind auf dem Weg dahin. Also wir haben Maschinenschnittstellen in vielen Bereichen und gerade der raumtechnische Bereich in Anholt ist da schon seit vielen Jahren so weit. Ne? Das heißt, da haben wir direkte Maschinenschnittstellen. Da sind verschiedene Programme, die ihre Daten liefern. Das ist einmal der Camus, das ist der Konfigurator für ELT. Dann haben wir unser Creo und das Zeichenprogramm und natürlich das ERP-Programm. Das bedeutet, aus diesen Bereichen suchen wir die Datensätze und so ein raumluftechnisches Gerät besteht ja teilweise aus, weiß ich, 500, 600, wie viel Teilen und wir haben die unterschiedlichen Maschinen, Stanzanlagen, Stabablenkanlagen und so weiter. Da haben wir automatisierte Schnittstellen und das ist natürlich ebenfalls eine Strategie der Zukunft, die in den Bereich der Digitalisierung fällt. Ne? Das bedeutet, wir schließen die Maschinen noch mehr an, da wo es Sinn macht.
Ja, jetzt sprachst du auch über das ganze Thema Wachstum so ein Stück weit. Ich glaube, bei deinem Reiseplan musst du ja relativ viele Werkseröffnungen jetzt auch mit irgendwie aufnehmen in den nächsten Wochen und Monaten. Kann das sein?
Ja, das ist gar nicht mein Thema. Also wie gesagt, meine Aufgabe bezieht sich auf die innerliche Ausarbeitung der Themen, über die ich gesprochen habe. Vorreiter für Digitalisierung, MES-System, im Austausch zu bleiben und dann diese Dinge auch anzubieten. Also im Moment sind Kollegen aus Spanien bei uns. Ne? Letztes Jahr waren auch schon Kollegen da. Da gibt es einen Austausch, die schauen sich gerade an, wie wir LT-Geräte bauen. Ne? Und das bedeutet, das ist der Austausch. Von daher konzentriert sich das darauf und nicht aufs operative Geschäft in den Standorten. Das ist eine andere.
Ja, die Familie der Werke wächst ja auf jeden Fall. Ne?
Ganz genau, die Firma der Werke wächst.
Auf jeden Fall. Jetzt wäre natürlich die Frage, gerade weil du ansprichst, dass sich viel automatisiert, dass natürlich die Firma auch sehr stark gewachsen ist, dass Kapazitäten hinzugebaut werden, nicht nur global, sondern auch lokal. Und der Anteil der händischen Arbeit reduziert wird, steigt da die Anforderung ans Qualifikationsprofil. Und wenn dem so ist, wie begegnest du oder auch speziell der Standort hier in Deutschland an den Produktionsstandorten diesem ganzen Thema, was überall schwebt, so Fachkräftemangel? Wie gehst du damit um? Wie gehst du von der operativen Seite damit um?
Ja, also wir haben eben schon über die Lehrwerkstatt gesprochen und wir haben seit vielen Jahren neue Ausbildungsberufe. Mechatroniker, Betriebselektriker und das ist dieser Thematik ja eben geschuldet. Das bedeutet, wir entwickeln das grundsätzlich weiter, weil wir wissen, von außen kriegen wir diese Spezialisten nicht immer.
Mhm. Das heißt, wir investieren quasi in die Ausbildung, genau, um für uns auch perspektivisch das Thema Fachkräftemangel zu lösen und dem, also Fachkräfte zu bekommen und dem Mangel entgegenzuwirken. Mhm. Ist ja auf jeden Fall eine nachhaltige Strategie, sag ich mal. Wir haben jetzt über Internationalisierung gesprochen, wir haben über Digitalisierung gesprochen. Was mich noch interessieren würde, wäre tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, weil das ja auch so ein Top-Thema ist im Moment. Was sind da im Moment so die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt in der Produktion?
Mhm. Also das ist natürlich auch Vermeidung, ja. Was
Vermeidung das Thema von Arbeit.
Vermeidung von Abfall. Ne? Ja. Das bedeutet, maschinentechnisch besser zu werden und den Abfallfaktor einfach zu eliminieren und am besten gar keinen zu haben.
Mhm. Ja. Bei der Thematik, ich glaube, ich habe Drohnenaufnahmen vom letzten Jahr gesehen, da ist da schon einiges auf dem Dach dazugekommen, ne? An PV.
Ah ja, Photovoltaik, natürlich, ja, auf jeden Fall.
Ja. Also ja, ich glaube, da sind noch ein paar andere, also Energiemanagement machen wir, glaube ich, auch schon seit vielen, vielen Jahren, ne? Und das Thema Umweltmanagement auch.
Geothermie. Ja. Ja. Also da gibt es zahlreiche Projekte, die ebenfalls in die Richtung
gehen. Alle mit dazu reinspielen, dass die Produktion CO2-ärmer wird, bis hin zum Neutralitätsgedanken.
Was ich da so spannend finde, das ist ja oft eine Win-Win-Situation. Also es gibt ja viele Leute, die sehen das dann als Last, aber wie du das schön beschreibst, das ist ja auch eher Chance, weil wenn man jetzt Verschnitt reduziert, ist das nicht nur nachhaltiger, weil umweltfreundlicher, sondern auch, weil es wirtschaftlicher ist, ne?
Ja, und das ist ja auch intelligentes Arbeiten. Ja. Und jetzt verknüpfe ich das wieder mit dem Digitalisierungsprojekt. Mit einem MES-System sind wir zukünftig in der Lage, die Anlagen ganz anders zu steuern und auch zu wissen, was fällt hinten runter. Mhm. Also wir sind viel, viel näher dran und theoretisch kann man eine Produktion in dieser Hinsicht umplanen. Mhm. Also auf verschiedenste Art von Kapazitäten, Maschinen auslasten, Verschnitt vermeiden. Mhm. Das hängt immer ab von Lieferzeiten und von dem Gesamtkonstrukt.
Ja.
Aber mit weiterer Digitalisierung haben wir riesige Potenziale. Von daher ist dieses MES-Projekt auch in Sachen nachhaltig für mich eine tolle Basis, um diese ganzen Dinge am Ende auch zu messen.
Mhm. Wenn du so auf die 40 Jahre zurückblickst, Dieter, was war so mit deine größte Herausforderung, die du zu lösen hattest?
Gute Frage.
Ist ja kein Vorstellungsgespräch, keine Sorge.
Nee, ich weiß. Also ich sag mal, ich habe alle 3 Jahre so den Job gewechselt, ne?
Und nach oben, glaube ich.
Nachher, wohin auch immer. Mal zur Seite, mal hier, wie gesagt, mal ein paar Jahre IT gemacht, mal ein paar Jahre Betriebsassistent und Investitionen gemacht. Einmal irgendwo war der erste Schritt immer auch spannend. Die erste Maschine zu bestellen, funktioniert sie. Ich weiß noch, wann sie kam, 2004, Dichtung Schäumanlage. Was war Herausforderung? 21. April 2010, als der Trox mir sagte, Herr Becker, nächstes Jahr produzieren Sie in Anholt ELT-Geräte. Und ich dann gesagt habe, da ist aber nur eine Wiese. Da hat er gesagt, ist kein Problem, da haben wir den Paul, der baut Ihnen eine Halle. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben noch kein Produkt, das ist kein Problem, das ist der Ralf, der konstruiert ein Produkt. Mhm. Und das war schon eine große Herausforderung, wenn ich mal eine nehmen sollte.
Und man kann ja eigentlich auch nur Ja sagen. In der Situation, oder?
Natürlich. Er ist zumindest noch da, er hat wahrscheinlich Ja gesagt.
Ja, also macht super Spaß mit dir. Ich glaube, wir hätten noch jetzt eine Stunde weitersprechen können. Das sind alles total spannende Themen. Aber ich glaube, für die erste Folge zum Thema Produktion machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut und kommen zum Ende dieser Folge. Und wie immer
gibt es die Hello Cards, die der Martin mischt.
Bei denen du eigentlich immer die Firma noch nennst, die dir
nicht mehr, überlasse. Nein, ich habe die jetzt 7-mal genannt, glaube ich. Die haben mich nie angerufen. Das erzähle ich auch jedes Mal. Ich habe die auch nicht zurückgerufen, aber ist nicht schlimm. Wir können ja sagen, dass Dieter noch großer Schalke-Fan ist.
Das stimmt. Das
war jetzt überhaupt nicht zusammenhangslos. Dafür ziehe ich jetzt eine Karte bei dir.
Ja.
Sie ist auch eine.
Aber dafür hat er erstaunlich gute Laune.
Genau.
Das auch anziehen.
Ja, muss man auch. Hilft ja nichts.
Er ist leidgeprüft, aber es macht nicht der Job, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, man ist leidensfähig im Moment als Schalker. Und es war immer schon mein Wunsch, mal eine Jahreskarte zu haben. Mhm. Dieses Jahr war es mir gelungen, eine auszuleihen.
Wie lange? Ach, auszuleihen. Ich dachte, du hast eine gekriegt. Die muss man vererben. Also, ne?
Die kann man nicht vererben. Ich habe sie ausgeliehen. Mhm. War vielleicht kein gutes Jahr. Wir werden sehen. Ne?
Dieter, ansonsten sehen wir zwar uns in der Relegation.
In Essen, ne? Rot-Weiß Essen.
Ehrlicherweise ja, aber das ist ein anderes Thema für die nächste Folge. Gut, Martin, du fängst an.
Eine Frage. Dieter, wovon kannst du dir die teure Variante leisten, nimmst aber immer die günstigere?
Das ist mal eine gute Frage.
Das wäre jetzt eigentlich so ein Moment gewesen, wo ich die Musikknöpfe
hätte. Ja, glaube ich auch. Kann ich dir gar nicht beantworten.
Also könnte jetzt heißen, du kannst dir die teure Variante nie leisten oder du nimmst nie die günstige.
Oder ich gehe einfach nicht einkaufen.
Also, das kann auch sein. Produktionsleute sind immer rational.
Okay,
ne?
Ich habe eine gute.
Immer rational.
Okay. Und, ich habe eine einfache. Ich habe jetzt tatsächlich, machen wir eigentlich nicht, aber ich habe eine neue Karte gezogen. Ja. Bei welchem Event wolltest du schon immer mal teilnehmen?
Da haben wir das mit dem großen FC Schalke und eine Herzensangelegenheit und das habe ich dieses Jahr häufiger gemacht und
das war ein Wunsch. Sehr gut, dann stelle ich meine Frage. Ich habe auch nur 7 neue gezogen, weil die anderen fand ich irgendwie unpassend. Also irgendwie, die verlieren ihren Charme, liebe Leute in Stuttgart. Ich brauche mal neue. Was würdest du am meisten vermissen, wenn es keinen Strom mehr gäbe, lieber Dieter?
Gar nichts.
Okay, das ist in Ordnung. Gut, dann darfst du jetzt deine Frage vorlesen und beantworten.
Ich bin schon 40 Jahre hier, ich kann das nicht lesen. Kannst du mir das vorlesen?
Selbstverständlich. Bist du der Meinung, dass Schalke wirklich laut? Nein, das genau. Was ist das größte Risiko, das du je eingegangen bist? Das könnte man so.
Das ist auch eine gute Frage. Ich habe mal als junger Segelscheinbesitzer eine Segeltour organisiert im Mittelmeer. Mhm. Und da war ich noch sehr jung. Mhm. Und den Segelschein in der Hand. Ich habe es auch gemacht mit 8 Kollegen. Mhm. Im Nachhinein habe ich gedacht, hätte auch schief gehen können.
Aber sind alle wieder zurückgekommen?
Alle sind zurückgekommen und alle waren auch mega glücklich. Aber im Nachhinein gesehen muss man mal sagen, nee, das ist keine einfache Sache.
Die Frage, du hast den Segelschein aber noch.
Frage, ich habe den noch.
Sehr wäre jetzt, wie alt bist du da gewesen? 10? 8?
Nee, aber wer das mal gesehen hat auf dem Weg nach Elbe, die ganzen Fähren und was so da im Schiffsverkehr los ist, das ist gut. Das ist schon ein bisschen heftig. Erfahrung ist manchmal eine Pflicht, aber manchmal muss man einfach mal ein Risiko eingehen. Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Risiko. Vielleicht war das ein Risiko.
Ja. Ein Skipper ist er auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und das Mittelmeer ist ja nicht so kalt.
Genau.
Anderes Thema für die nächste Folge. Dieter, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das waren wirklich super spannende 27 Minuten mit dir. Und auch für dich und deine Zeit, Martin.
Danke dir auch, Martin.
Ja. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu und abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal. Bis dann.
Machen das gut. Tschüss.
Und das war sie auch schon. Die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.